Willkommen zur Redezeit. Ihnen neu gegnügt. Im Studio ist Achim Schmitz-Forte und ich habe, was Manager angeht, natürlich so ein Vorurteilsbild. Top-Manager, das sind harte Knochen. Das sind Leute, die sind machtbewusst. Wenn die einem gegenübertreten, dann tun die das mit viel Volumen in jeder Beziehung. Das sind Leute, die haben manchmal so eine Art Lederhaut. Jedenfalls wirkt das so, weil ihr Machtbewusstsein auch nach außen ausstrahlt. Und ich stelle es mir schwierig vor, solchen Leuten, solchen machtbewussten Top-Managern, wohlbemerkt, das ist mein Vorurteil, etwas beizubringen. Denen zu erklären, hallo, hören Sie mal, hier an der Stelle müssen Sie mal drüber nachdenken, aber da machen Sie einen Fehler. Sie können mit Ihren Mitarbeitern viel besser umgehen, wenn Sie, ich weiß es nicht, irgendwelche Dinge anders machen. Bei mir im Studio ist nun jemand, der genau diesen Job hat. Top-Managern, richtigen Führungskräften zur Seite zu stehen. Coaching nennt man das heutzutage, ist ein Modebegriff, ist aber auch ein Beruf mit ganz ernsthaftem Hintergrund. Ich freue mich, dass Sie da sind. Emil Karbul, Sie sind Managementberaterin. Hallo. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Sie wirken nun überhaupt nicht, wie ich gerade beschrieben habe, wie diese Manager sind. Sie sind erstens eine Frau, zweitens sind Sie relativ jung, zweitens strahlen Sie zumindest auf den ersten Blick dieses Machtbewusstsein, das ich Managern zumesse, nicht aus. Wie ist das Arbeiten mit diesen Leuten? Wie machen Sie das?
Ja, es ist spannend, dass Sie sagen, dass ich das nicht ausstrahle. Ich glaube, wenn Sie manchen Kunden von mich fragen, die würden sagen, das ist eine sehr taffe Frau. Ja, ja, wie arbeite ich mit denen? Ich meine, ich habe das Glück, dass ich, also in Coaching-Situationen, es gibt so zwei Berufe, Beratungssituationen, wenn ich die treffe mit ihren Mitarbeitern im Betrieb, und es gibt Situationen, in denen wir so, wie wir hier zu zweit, eins zu eins zusammensitzen. Und in diesen Situationen habe ich eigentlich das Glück, so auch die menschliche Seite ja sehr viel zu sehen, ja, also von Top-Managern, und erlebe, dass sie ja auch sehr viel in, die sind ja von Interessen, verschiedene Interessen, Interessenskonflikte um sich herum, und was weiß ich, Themen wie Einsamkeit, Themen wie Druck durch Medien. Also ich kriege all diese Themen, die sie beschäftigen, auf einer anderen Ebene. Ja, mir müssen die ja nichts beweisen, so mehr oder weniger. Also am Anfang vielleicht, ja, wenn ich empfohlen werde und das erste Gespräch, dann gibt es manche, die wollen zeigen, wie toll ich bin. Ja, dieser Frau muss ich das zeigen. Aber wenn sich das gelegt hat, dann kommt man an ein Gespräch, wo sie einfach viel entspannt sind und einfach erzählen, was sie beschäftigt, und wir gemeinsam nachdenken, wie sie Themen angehen können. Ja. Und vielleicht Frau sein ist ein Vorteil. Ich bin ja keine Konkurrenz. Ja.
Ist das so, dass diese Top-Manager Sie bezahlen, sozusagen als Ventil, damit all das, was Sie normalerweise nicht sagen dürfen, mal raus kann?
Na, unterschiedlich. Teilweise schon, ja. Also ich hatte letztens, jemand hat gesagt, ich bin froh, dass morgen Sonntag ist, dann stehen keine schrecklichen, also da muss ich meinen Kindern nicht erklären, warum so schreckliche Dinge über mich in der Zeitung stehen, ja. Und das ist ganz spannend, dass die haben die Möglichkeit, mir das zu sagen. Das können die ja in den Medien nicht sagen, und das können sie auch im Büro nicht sagen. Oder wenn sie manchmal auch, ich hatte letztens jemand aus Italien, der hat so ein Vorurteil, das jetzt bestätigt wird, aber es Zufall aus Italien, hat schwarze Kassen im Unternehmen gefunden. Und dann hat er niemanden, den er es erzählen kann. Das ist ja fast sozusagen lebensgefährlich. Und da reden wir und überlegen, aber es ist nicht nur ein Ventil. Also Ventil ist vielleicht der erste Part. Das Wichtigere ist, dass ich dann Fragen stelle und wir gemeinsam Ideen entwickeln, wie man mit dieser Situation umgeht. Ja.
Was können Sie denen anbieten? Also das ist ja ein irres Beispiel. Da kommt jemand zu Ihnen, hat schwarze Kassen, das ist möglicherweise was Kriminelles, für sowas kann man im Knast landen, wenn man verantwortlich ist dafür. Ja. Und der hat niemanden, mit dem er drüber reden kann, kommt zu Ihnen. Was können Sie dem dann anbieten?
Ja, so erstmal versuche ich, also eigentlich, es klingt so komisch, aber ich verkaufe eigentlich Fragen, ja. Also Fragen, die man sich früher nicht gestellt hat. Ich frage ihn, okay, wer könnte davon wissen, wer könnte beteiligt, wer sind Personen, die unterstützen können. Also wir nennen sowas Stakeholder-Analyse jetzt in unserer Fachsprache, aber dass man wirklich auf das Umfeld schaut und sagt, okay, wer könnte welchen Beitrag leisten hier? Wer könnte mich unterstützen? Wer könnte eher verwickelt sein? Denn zum Beispiel untersuche ich, wie ist die Firma mit solchen Themen früher umgegangen? Auch wenn nicht das gleiche Thema, wenn es früher Konflikte gab. Wie hat man die gelöst? Um einfach so die Kultur dieser Firma kennenzulernen, zu wissen, welche Spielregeln dort gespielt werden. Und wenn man dort erfolgreich einen Konflikt lösen will, wie müsste man vorgehen? Das kriegt man, indem man alte Konflikte untersucht zum Beispiel. Ja? Indem man die Motivation der Person, manchmal auch bis hin zu fragen, wäre das eine Alternative, das Unternehmen zu verlassen? Weil in diesem Fall war so, das war wirklich kriminell. Der Vorgänger wurde geschasst, ihm wurde eine sexuelle Affäre angehängt mit Bildern, die an die Familie geschickt wurden. Also es war extrem stark, das hat er alles rausgefunden. Und dann versuche ich mit den Leuten rauszufinden, auch vielleicht ist es sinnvoll, jetzt das Unternehmen zu verlassen. Das ist jetzt ein extrem Beispiel. Ja?
Super Betriebsklima, ne?
Ja.
Das stoßen Sie auf sowas öfter? Auf Abgründe?
Also das ist jetzt ein Extremfall. Ich denke, dass das meiste, worauf ich stöße, ist halt so, ja, so klassische Konfliktthemen. Inzwischen ganz, ganz viel dieses Thema Umstrukturierung, Personalabbau, damit umzugehen. Das schon geht auch schon auch auf die Emotionen, ja.
Aber ich verstehe Sie richtig. Sie sind nicht nur eine freundliche Therapeutin, die wie im Woody Allen-Film da sitzt und zuhört und ab und zu mal eine kluge Nachfrage stellt, sondern Sie analysieren auch das Problem und ein Stück weit das Unternehmen.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also für mich sind die Personen nie allein stehen, sondern das Unternehmen ist ja extrem wichtig. Wie ich mich verhalte, ist ja anders in diesem Radiosender, als wenn ich mich verhalte in der Familie, als ich mich verhalte beim Kunden. Und das ist ja bei meinen Klienten oder Kunden ja genauso, ja. Also in einem, ich sag mal, ein Automobilunternehmen würde sich vielleicht ganz anders verhalten in einem Pharmakonzern, weil da einfach andere Spielregeln sind. Also das ist ganz wichtig zu wissen, wo bin ich, ja, in welchem Spiel sozusagen spiele ich. Und das andere ist, denen zu helfen, schon auch auf eigene neue Ideen zu kommen, ja. Also ich versuche so an einem Beispiel zu denken, ganz einfach, jemand kommt und sagt, okay, wir haben eine große Umstrukturierung, wir mussten Personen, Mitarbeiter abbauen, wie kriege ich mit, wie die Stimmung jetzt im Unternehmen ist, ja? Und dann versuchen wir auszuarbeiten, aber Sie wissen ja, so Vorstände oder Top-Manager kriegen ja nie ehrliches Feedback, ja? Also sie sind, und das liegt nicht nur an denen, ja? Also die sind im Unternehmen einfach und werden immer einsamer, je höher die kommen, weil zu wenig Menschen ihnen die Wahrheit sagen. Und da denken sich, okay, wenn ich mit den Leuten rede, erzählen die mir eh nie die Wahrheit, ja? Also ich will wissen, was wirklich abläuft. Und da entwickeln wir einfach gemeinsam Ideen, wie schaffen wir Dialoge? Also wie müsste man diese Dialoge mit den Mitarbeitern gestalten, dass die einfach auch ohne Angst, angstfrei und ehrlich mit den Personen sprechen? Ja?
Das heißt, Sie gucken von außen auf eine Situation, in die sich jemand verstrickt hat, wie auch immer. Mhm. Jemand von hoher Professionalität und hoher Problemlösungskompetenz sich trotzdem verstrickt hat. Mhm. Und Sie versuchen mit Nachfragen dessen Kopf aufzuräumen?
Ja, manchmal so überraschende Sachen kommen raus. Also in diesem Fall sagte der zum Beispiel, das war ein Telekommunikationskonzern, und dann sagte, ja, was können wir machen? Und er hatte die Idee, wir würden jetzt eine riesen Mitarbeiterbefragung mit Internet-Tool und so großen Sachen machen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, reden Sie mit den Leuten. Und
das sind wirklich eine Nummer kleiner.
Ja, das sind wirklich sehr smarte, also sehr intelligente, sehr fähige Personen, aber die manchmal so in dieser abstrakten Welt leben, dass sie manchmal den Zugang irgendwie zu einfachen Lösungen verloren haben, ja. Und manchmal geht es auch um Feedback, also zu sagen, zum Beispiel, ich habe letztens einen Kunde aus dem IT-Bereich, die haben eine Telefonkonferenz, es ist üblich dort, dass man so eine Telefonkonferenz, wo sich viele einwählen können, wo man Neuigkeiten, so wie eine Nachrichtensendung aus dem Unternehmen erzählt. Ja? Und ich habe mich halt auch eingewählt und habe der Person hinterher Feedback gegeben, so nach dem Motto, wo habe ich das Gefühl, dass du die Menschen emotional erreicht hast. Das Thema war für mich klar, habe ich selbst nicht verstanden, bin geschwommen und habe das Gefühl, dass die Leute nicht erreicht. Das kriegen die nicht mehr als Feedback. Wenn die Leute fragen, wie war die Telefonkonferenz, sagen alle toll.
Super.
Ja, super. Und da jemand zu sagen, sorry, du hast die Hälfte der Mitarbeiter hier nicht erreicht, deine Sprache war zu kompliziert, du hast zu viele Anglizismen benutzt oder egal was, das klingt jetzt ein banales Beispiel, aber es ist extrem wertvoll, weil damit entweder erreiche ich die Leute oder nicht. Ja. Also auch so Feedback zu kriegen, ja.
Sie haben einen Aufsatz geschrieben, den ich gelesen habe, über Coaching. Mhm. Und da findet sich der trockene, aber wunderbare Satz, Manager möchten geliebt werden. Mhm. Ist das so?
Ja, ich glaube sehr, ja.
Über das normale Maß hinaus?
Ja, also die sind ja auch, ich weiß nicht, ob ich das Wort Projektionsfläche nutzen kann, aber so, ja, also das, es gibt, wir Menschen wollen ja alle Helden haben, ja, und oder, also wenn was gut läuft, freuen wir uns, wenn wir das zu ordnen können, aber wenn was schlecht läuft, wollen wir ja einen Schuldigen haben, ja, und solche Top-Manager eignen sich ja einfach sehr dazu, als Schuldige zu sehen, das heißt, alle, oft meckern ja viele auf diese Menschen, die Medien, die Mitarbeiter, die Familie, ja, die sind zu wenig da, also eigentlich haben sie niemanden, den sie es recht machen können. Und in solchen Situationen merke ich schon, dass auch das eine Einsamkeit macht und dass die auf einer anderen Seite das Gefühl haben, ich habe so viel hart gearbeitet, ich habe so viel geschafft, ich habe so viel erreicht in meinem Leben. Wieso bewundert mich irgendwie keiner dafür? Ja? Oder ehrlich, ja, also nicht im Sinne von oberflächlich. Wieso liebt man mich dafür, dass ich das alles mache? Ja? Glaube ich schon, ja. Glaub schon, ja.
Kommen die also doch dann ein bisschen zu Ihnen und wollen, ich weiß es nicht, bewundert werden oder sich wenigstens mal an Ihre Schulter anlehnen?
Manchmal ja, also zugehört. Also dass ich glaube, ich kann dann zuhören. Das hilft ja unheimlich viel. Also wir finden ja nicht so viele Menschen, die zuhören können, irgendwie heutzutage. Und manchmal geht es auch darum, wirklich, ja, einfach, wie Sie gesagt haben, auszukosten, irgendwie zu reden. Und manchmal jemand auch, der unvoreingenommen sie sieht als Mensch und nicht nur als Funktion.
Nicht in dieser Rolle, genau, ja, in dieser Funktion. Sie haben noch einen Satz geschrieben, der hat es auch in sich. Sie sagen, Manager haben wenig Zeit, nur ein paar Minuten pro Problem sozusagen, die müssen funktionieren. Und dann sagen Sie, eine eingehendere Reflexion, also Nachdenken über Situationen, ist für die meisten Führungskräfte eine neu zu erlernende Kompetenz. Ja. Und da bleibt mir erstmal die Spucke weg, weil ich immer dachte, das ist das Einzige, was die wirklich gut können, um zu Entscheidungen zu kommen.
Nee, also das ist ja ein wahnsinniger Rhythmus. Ne? Also wenn Sie mal in einer Vorstandssitzung sitzen, dann sehen Sie, wie in 7-Minuten-Takt, in 5-Minuten-Takt Entscheidungen gefallen werden über sehr, sehr große Investitionen oder große Entscheidungen. Und da ist es die Art, wirklich zu entschleunigen mal im Moment, ja, also und zu reflektieren, warum entscheiden wir was war eigentlich der Hintergrund, wozu, das ist das, was ich ermögliche, ja, weil ich habe die dann eine Stunde sozusagen, ja, oder 2 Stunden oder einen halben Tag als Person oder als Team und da stelle einfach die ganzen unbequemen Fragen, die man sich nicht mehr gestellt hat und um wirklich in dieser Reflexion zu kommen, nee, ich glaube, Manager haben wenig, also nehmen sich nicht genug Zeit für die Reflexion, weil diesen wahnsinnigen Rhythmus, in dem viele leben, ja.
Und da sind Sie eine Möglichkeit, das mal zu tun und zu rechtfertigen und die Zeit dafür sich zu nehmen.
Ja, weil da ist ein Termin im Kalender und ich bin da und sie haben und die bezahlen mich dafür. Also ist sozusagen das eine Stunde, wo man auch mal anders nachdenkt, ja.
Sind Sie teuer?
Ja, ich glaube schon.
Ich frage jetzt nicht nach, keine Zahlen. Wie lernt man das, was Sie können?
Ja, also das ist spannend. Das fragen mich auch manchmal andere Kollegen. Ich glaube, das gibt es nicht so wirklich von der Stange. Also ich habe Glück, also ich glaube Glück und Fleiß, eine Mischung aus beiden. Ja? Also einerseits, ich bin in einem politischen Haushalt aufgewachsen und also wir haben immer so gestritten, ja, und ich hatte immer Zugang, also habe immer Zugang mit Macht- und Autoritätspersonen gehabt und deswegen hatte ich nie Angst. Also als ich mit 23 zu Daimler kam und irgendwo in diesem Trainee-Programm einen Vorstand getroffen habe, habe ich mit dem geredet, so wie halt mit dem Nachbarn. Also ich hatte nie so Berührungsängste, sage ich jetzt mal, mit Machtpersonen. Und das kommt ja eher, glaube ich, von der Erziehung. Und das Können, das ist Erfahrung unheimlich viel. Ich habe lange in einem großen Unternehmen gearbeitet, das heißt, ich weiß, wie es Menschen geht. Also ich habe auch die Erfahrung, ich bin selbst einmal in einem Raum gegangen und da hieß es, ja, der ganze Bereich wird umstrukturiert und mein Team war praktisch nicht mehr da, sondern ganz woanders, berichtete einem neuen Chef. Das heißt, diese Emotion, dieser Frust, dieses Ärger und so, das habe ich selbst erlebt. Das kann man ja nicht so transportieren. Also das, und wenn ich mit Menschen arbeite, die umstrukturieren, dann weiß ich, wie es deren Mitarbeiter gehen wird. Also das ist so diese Erfahrung dann auch, in einem großen Beratungsunternehmen gearbeitet haben, Boston Consulting Group. Das war auch eine gute, harte Schule, ja, also im analytischen Denken, im Analysieren von Unternehmen, im Verstehen von Wirtschaft. Und dann habe ich sehr viele Ausbildungen gemacht im Konflikt. Ich habe auch mal so eine systemische Therapieausbildung gemacht, haben die nie abgeschlossen, weil ich nie Familien therapiert habe. Aber für mich war es wichtig, einfach um diese andere Seite kennenzulernen.
Als Werkzeug.
Als Werkzeug. Und ich bilde mich jedes Jahr, ich glaube 15 Tage weiter, also in verschiedenen Sachen, in Amerika, überall und versuche immer wieder neue Möglichkeiten, dieses Fragen stellen besser zu lernen. Ja?
Ist Ihnen diese Businesswelt sympathisch?
Gemischt, ja. Also einerseits macht mir mein Beruf sehr viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, dass ich, also ich sehe so Ergebnisse. Also letztens hatte ich jemand, ein deutsches Unternehmen hatte einen Vorstand aus Holland geholt und ich dachte, dass dieser Mensch wirklich fürs Unternehmen wichtig ist und würde dieses Unternehmen voranbringen. Und er war extrem frustriert und hatte überlegt, das Unternehmen zu verlassen. Und dann haben wir zusammengearbeitet und haben so rausgefunden, wie kann er seine Kooperation mit seinen Kollegen im Unternehmen neu gestalten. Und dadurch ist er wirklich geblieben. Und für mich ist das wirklich, also da sehe ich einfach das Ergebnis der Arbeit und das motiviert mich, weil er wirklich eine tolle Führungskraft ist, ein toller Chef und auch ein Mensch, der Internationalisierung bringt und neue Gedanken fürs Unternehmen bringt. Also, und ich glaube, damit auch das Unternehmen voranbringt und viele Menschen, die dort arbeiten, auch voranbringt. Also das motiviert mich. Und manchmal muss ich schon sagen, ich weiß nicht, also letzte Woche saß ich so eine Vorstandssitzung und dann habe ich mir gedacht, was mache ich eigentlich hier, ne? Also das ist so eine abstrakte Welt, da wird nur über Zahlen geredet. So an dem Tag hatte ich das Gefühl, das Konkreteste war, dass ich halt den Brot für meine Tochter am Morgen geschmiert habe. Ja, also und sonst war der Tag so abstrakt und so abgehoben und wo ich mir denke, ich könnte jetzt eigentlich tanzen oder mit meinen Kindern spielen oder ein Buch lesen. Kommt schon manchmal die Frage, was mache ich eigentlich hier? Ja.
Ein paar Informationen über Sie. Sie sind in Tunesien zur Welt gekommen, ja, ich glaube auf Derbar. Ihr Vater war politischer Beamter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, der war in der Politik lange und dann Diplomat auch, ja.
Und dann haben Sie sich irgendwann entschieden.
Und meine Mutter war auch immer berufstätig, richtig zu sagen.
Und dann haben Sie sich entschieden, ich möchte aber im Ausland studieren, am besten im Westen, sind nach Deutschland geraten und haben, ich glaube in Karlsruhe, ausgerechnet Maschinenbau studiert.
Ja.
Sie sind Ingenieurin?
Ja, ja, Diplom-Ingenieurin, Maschinenbau, ja.
Ich habe mal sehr kurze Zeit Maschinenbau studiert und an eines erinnere ich mich noch sehr gut und das hat mir damals nicht gefallen, in diesen Hörsälen saßen nur Männer. Hm. War das bei Ihnen auch so?
Ja, sehr, sorry. Ja, also keine Ahnung, ich glaube, wir hatten weniger als 1% Frauen. Also 0,3% oder so. Es war für mich auch ein Schock. Also es gibt ja viele Vorurteile gegenüber der arabischen Welt, die wir jetzt heute nicht alle ausräumen können. Aber eins ist ja so, dass sehr viele Frauen Ingenieurinnen sind. Ja, also in Ägypten, in Tunesien, in ganz vielen arabischen Ländern. Und als ich nach Deutschland kam, wusste ich das gar nicht. Das hatte mir ja niemand gesagt, dass eigentlich was nur Männer studieren. Ich habe mit dem DAAD Kontakt gehabt. Ich habe damals kein Internet gegeben, also so irgendwo Broschüren schicken lassen. Ja, wusste ich nicht. Das habe ich dann erfahren. Ja, das war schon ein Schock.
Sie haben dieses Studium trotzdem durchgestanden, Sie haben es beendet, sind Ingenieurin, haben unterschiedliche Schritte dann gemacht in Ihrem Berufsleben und sind heute selbstständige, Sie haben eine Firma.
Ja, ich habe eine Firma, Eike.
Coachin, was ist die weibliche Form von Coach? Selbstständige Coach?
Coach. Okay. Es gibt keine weibliche Form, ja.
Sie haben zwei Kinder.
Ja, zwei Töchter.
Und ich habe gelesen, dass Sie Kinderbücher immer zweimal kaufen, falls das stimmt. Wieso?
Ja, das hat mir sogar einen bösen, habe ich gesehen, Leserbrief bei Brand 1 eingestellt, weil er sagte, ich wäre eine virtuelle Mutter. Nee, ich kaufe Bücher, also manchmal Bücher zweimal, weil ich halt, wenn ich reise, gerne meine Tochter vorlese. Und am Anfang, also ist eigentlich zufällig entstanden. Also wir haben, erst habe ich es ihr so vorgelesen, per Telefon und dann hat sie immer gesagt, ich sehe die Bilder nicht. Und dann haben wir die Bücher doppelt gekauft und das machen wir manchmal einfach als Spiel, dass ich dann per Skype ein Buch lese und sie hat es dann auf dem Schoß und wir machen da irgendwie Spaß. Ich meine, die Variante, wo ich bei ihr im Bett liege und ihr das vorlese, ist mir auch lieber, aber so, manchmal, wenn ich halt reise und sie vermisst mich, das ist einfach ein Weg für uns, weil was soll man mit Kindern telefonieren, ja? Die interessieren sich einfach nicht für das, was man irgendwie so macht und wenn man sagt, wie war die Schule, dann sagt sie, ja, okay, ja? Und da ist es ein Weg, einfach in Dialog zu treten, das finde ich toll, ja? Skype finde ich sowieso wunderbar, weil zum Beispiel mit meinen Eltern auch, ja? Die leben in Tunesien und wir sehen die zwar sehr oft, also ich meine, das ersetzt nicht das Emotionale, aber dadurch, dass wir zwischendurch auch immer skypen,
das ist diese Telefonie übers Internet, wo man sich, wenn man gut ausgestattet ist, auch sehen kann.
Genau, wo man sich sehen kann. Denn meine Töchter haben jetzt sehen, wenn sie das Gesicht schon sehen, die lachen und reden am Telefon, würden sie das nie tun. Ja, also die tun es nicht. Ja.
Wie ist ihr Alltag getaktet?
Naja, also ich gebe schon zu, unser Leben ist schon sehr organisiert. Ja, aber halt, wir sind beide berufstätig und wir haben zwei Kinder und wir reisen auch viel ins Ausland, dann braucht man das. Getaktet, ja, also unterschiedlich. Also wir haben ein Leben, wenn wir reisen, wenn wir nicht reisen. Also jetzt zum Beispiel mein Mann ist geschäftlich unterwegs. Ich habe heute früh, ja, dann wecke ich die beiden, mache sie fertig. Die eine geht in die Schule, die andere, wir haben eine Tagesmutter. Ja, und dann meistens arbeite ich, arbeite auch viel am manchmal mache ich viele Coachings am Telefon. Also es gibt Leute aus USA, die coache ich. Also ich habe einen CEO aus USA, den coache ich seit 2 Jahren. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, wir haben irgendwie auch unsere Flüge haben sich nie überschnitten.
CEO ist sozusagen der Chef der Chefs?
Genau.
Und Sie coachen ihn am Telefon?
Ja, ganz oft, ja, ja. Okay. Das ist in Amerika, in Australien, überall ganz üblich, weil die Abstände so groß sind. Aber auch in Deutschland inzwischen hat sich das so eingebürgert. Ja, wir machen diese Gespräche am Telefon. Und dann, ich schreibe oder organisiere Sachen. Also und dann versuche ich immer, so wenn ich nicht reise, so zwischen 4 und 7, also sozusagen bin ich mit meinen Kindern, wir spielen, wir kochen, wir essen, dann gehen sie schlafen und meistens abends entweder ich arbeite oder lese oder was. Und wenn ich halt reise, dann bin ich halt komplett weg und dann übernimmt mein Mann so diesen Part, ja. Und wir haben halt auch Großeltern beidseits, die dann eingeflogen werden, wenn wir beide lange weg sind. Wir haben eigentlich sehr viel Unterstützung, aber das gehört auch viel Organisation dazu, ja. Ja.
Wie hoch ist der Druck?
Also heute nicht sehr stark, aber es gibt Tage, wo es sehr stark ist, ja. Ja. Also das stimmt schon. Vor allem, wenn es ein neuer Kunde ist oder eine schwierige Situation, wo man dann einfach die Nacht vorher manchmal auch nicht so gut schlafe. Das stimmt schon, das ist manchmal sehr stressig. Oder wenn ein Kind krank wird oder, also das ist immer so, wenn es aus den Fugen gerät, dann gibt es schon auch Druck. Ja.
Kinder sind in der Hinsicht ja so eine Art Zeitbombe, wobei ich Zeit wörtlich meine, die können Terminpläne durcheinander bringen. Ist
ja.
Das Teil des Drucks oder haben Sie das wegorganisiert?
Was meinen Sie?
Dass Sie über Kinderbetreuung, also dieses Risiko, dass Kinder manchmal krank werden und nicht so funktionieren, wie es der Zeitplan vorgibt, das muss man ja irgendwie in Ihrer Branche, denke ich, in den Griff bekommen. Geht das über Kinderbetreuung?
Ja, wobei wir schon, also es ist lustig, unsere Kinder werden ja immer nur am Wochenende krank oder in den Ferien, sagte unser Kinderärztin, sagte, das ist typisch bei allen berufstätigen Eltern. Aber stimmt, die war jetzt, hatte Grippe und ja, dann habe ich halt ein paar Termine abgesagt und meine Mutter ist aus Tunesien gekommen und hat sehr viel geholfen. Ja, wir sind einfach da auch so eine sehr arabische Familie. Wir haben viele, oder meine Tante kam, als ich hochschwanger war und hat mir geholfen. Also das stimmt schon, dass wir sehr viel Unterstützung haben. Aber manchmal, ja, manchmal ist es auch die Tagesmutter. Aber das haben wir nie als Problem empfunden. Ja.
Es gibt noch was Ungewöhnliches. Ja. Sie sind Muslimin.
Ja.
Und
ja.
Ich glaube durchaus religiös, oder jedenfalls bedeutet Ihnen Religion was?
Ja, sehr, ja.
Und
ja.
Ihr Mann ist Christ.
Ja.
Geht das?
Ja, sehr gut.
Wie geht das?
Ich finde, Christentum und Islam sind sowieso sehr ähnlich. Ja, ich meine, das ist die Frage, wie was man unterscheidet. Ich sage immer so, wenn man zwei Geschwister sagt, ihr seid ähnlich, dann wehren sich und sagen, nee, wir sind anders. Aber wenn ich jetzt Christentum und Islam vergleiche mit Hinduismus oder mit einer anderen Religion, dann finde ich die sehr ähnlich. Also
Sie sagen das so leichthin, meine Eltern durften damals nicht heiraten, weil mein Vater katholisch und meine Mutter evangelisch war.
Ja klar, wenn man in der eigenen Identität ist, dann sucht man, ja, was ist unterschiedlich. Aber diese Ethik, dass ich nicht töten, nicht klauen und den Nächsten lieben und eine Almosen geben an Arme und also diese ethischen Werte sind doch alle sehr ähnlich. Ja, und dass es einen Gott gibt und dass Gott einem die Kraft gibt, wo Gott ist, weiß sowieso keiner, ja, also überall und nirgends und das, also diese Art von Glaube an Gott, dass es Propheten gibt, das sind besondere Menschen, die diese Botschaft von Gott gebracht haben, das, also ich finde das sehr ähnlich. Also ich gucke vielleicht mehr auch auf die Gemeinsamkeiten als auf die Unterschiede.
Begegnet es auch Ihnen, dass Ihnen jemand sagt, holla, Sie sprechen aber gut Deutsch, oder dass Ihnen jemand misstrauisch gegenübertritt, weil Sie Muslimin sind, diese Dinge, oder arbeiten Sie da in Ihrem Berufsfeld in der Spielklasse, wo das nicht mehr vorkommt?
Also im Beruf ist es nicht so stark, höchstens abends beim Abendessen, wenn die wissen, dass ich Moslem bin, dann fragen sie mich, also die klassischen Fragen, wie stehe ich zum Nahostkonflikt nach 9-11, also nach dem Anschlag in den USA, war das ganz schlimm. Also mein Mann kann berichten, ich wollte überhaupt nicht mehr auf Partys gehen, gar nicht mehr aus dem Haus, weil unheimlich viel auch so Hass und teilweise so Leute haben mich wirklich fast angegriffen, ja, deswegen. Also da gab es schon Momente, wo es schwieriger war. Jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt. Aber klar, die klassischen Fragen kriege ich auch. Und wie stehe ich zum Kopftuch? Wie stehe ich zu das und das und das? Ja.
Und Sie antworten geduldig?
Meistens. Manchmal würde ich mich freuen, auf eine Party zu gehen oder ohne diese Fragen zu kriegen. Ja. Aber ja, ich muss mit diesem Schicksal leben. Dafür habe ich andere schöne Sachen im Leben.
Werden die toughen Manager möglicherweise ein bisschen unsicher, wenn sie abends dann noch einen Whisky mit ihnen trinken und einer muslimischen, gut aussehenden Frau gegenüber sitzen? Macht die das nervös?
Nervös, weiß ich nicht.
Macht die das unsicher?
Also die sind überrascht, dass ich nicht in deren vielleicht Vorurteile oder Schublade dann passe, ja. Und das ist dann müssen sie umdenken. Aber das ist dann arbeite ich ja insofern weiter, weil ich will sie ja immer zum Umdenken bringen. Und indem ich nicht so ganz in diesem Puzzle passe, sondern man mehr nachdenken muss, wo man mich hintut, dann passt das ja auch dann.
Emel Karbul war zu Gast in der Redezeit in Neugier genügt. Ihre Berufsbezeichnung ist kurz und knapp Coach.
Ja.
So kann man es nennen.
Ja.
Wir haben, glaube ich, einigermaßen erklärt, was das ist, was Sie da machen. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie hier bei uns waren.
Ja, danke auch Ihnen.